NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Hallo, es begrüßt Sie Miron Tenenberg. Am kommenden Montag wird in der Hamburger Pohlstraße eine besondere Ausstellung eröffnet. Diese widmet sich der wechselvollen Geschichte eines Kulturdenkmals in der Hansestadt, nämlich der Ruine des neuen israelitischen Tempels. Ein Ort, dessen Geschichte in diesem Jahr weiter erforscht und vorgestellt werden soll. Denn im Rahmen des 11. Hamburger Architektursommers eröffnet Finanzsenator Andreas Dressel am kommenden Montag die neue Ausstellung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, diesen einzigartigen Ort in der Pohlstraße neu zu entdecken und das als jüdisches Kulturdenkmal und als Erinnerungsort mitten in der Stadt, wie es seitens des Hamburger Architektursommers heißt. Führungen, Diskussionen und ein Konzert sollen ab dem 6. Mai für rund 3 Monate an jedem Mittwochabend folgen. Den Vortrag bei der Ausstellungseröffnung hält der Historiker Hendrik Althoff, der derzeit an der Uni Hamburg seine Doktorarbeit schreibt, in der es um das jüdische Leben in Hamburg geht und damit auch um die Tempelruine in der Pohlstraße. Außerdem ist Hendrik Althoff seit einigen Jahren aktiv im Verein Tempelforum, der das Programm im Rahmen des Hamburger Architektursommers mitgestaltet hat. Ich habe ihn zunächst gefragt, welche persönliche Beziehung er zu diesem Ort hat.
Also ich finde es besonders, dass mir dieser Ort auch erstmal persönlich ganz lang gar nicht bekannt war, obwohl ich mich ja, wie Sie sagen, auch schon vorher wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und als ich dann das erste Mal in diesem Innenhof stand, dachte ich, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Also dass es so einen Ort gibt, der historisch so bedeutsam ist. Und selbst wenn man sich mit dem Thema jüdisches Kulturerbe auseinandersetzt, dann kennt man ihn entweder nicht oder selbst wenn man ihn kennt, hat man gar keinen Zugang dazu. Und das geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so, die wir jetzt auch in den letzten Jahren bei Veranstaltungen da gehabt haben, dass sie sagten, wir hatten ja gar keine Ahnung, dass sowas hier schlummert in so einem Hinterhof und der auch wirklich von der Straße aus überhaupt nicht sichtbar ist. Das fand ich schon besonders. Umso wichtiger natürlich, dass es jetzt gerade im Architektursommer wirklich mal regelmäßig geöffnet ist. Also es ist schon was völlig Neues für so einen Ort, der jetzt seit ja über 80 Jahren weitgehend abgeschlossen und deswegen natürlich auch so ein bisschen vergessen war.
Und zwischenzeitlich war es ja sogar eine Autowerkstatt.
Richtig, das Grundstück wurde eigentlich unmittelbar seit Kriegsende gewerblich genutzt und der frühere Innenraum der Tempelruine ist dann ja jahrzehntelang eben als Parkplatz einer Autowerkstatt genutzt worden, jetzt bis vor wenigen Jahren. Insofern war da schon immer was los, aber es war natürlich kein öffentlicher Ort, es sei denn, man fuhr dahin und stellte sein Auto ab.
Welche historische Bedeutung hat eigentlich diese Tempelruine in der Pohlstraße?
Es ist eigentlich eine doppelte Bedeutung. Einerseits ist es der erste Synagogenbau einer liberalen jüdischen Gemeinde überhaupt, der eben heute zumindest in Teilen noch erhalten ist. Deswegen von ja weltweiter religionshistorischer Bedeutung. Und andererseits ist es auch für Hamburg ein ganz bedeutender Ort, weil es das einzige bauliche Zeugnis einer jüdischen Stadtteilgeschichte ist, die sich hier eigentlich in der Hamburger Neustadt über Jahrhunderte abgespielt hat und von der heute fast eben nichts mehr erhalten ist, bis auf diese Ruine. Und die war eben jetzt sehr lange unsichtbar.
Kann man also sagen, dass das ursprüngliche jüdische Viertel in Hamburg in der Neustadt lag?
Das war sehr lange so, ja. Die Hamburger Neustadt ist, wie der Name schon sagt, jetzt nicht mehr ganz neu, aber gehört erst seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Hamburger Stadtgebiet, ist heute ja der westliche Teil der Hamburger Innenstadt und war damals ein sehr unattraktives Wohngebiet, vor allem weil die Altstadt im Osten ja durch diese kleinen Kanäle, durch die Flete erschlossen ist, was wichtig ist für den Zugang zur Elbe. Und in der Neustadt gab es das nicht. Also für Geschäftsleute war das unattraktiv und die Bevölkerung, die dort gelebt hat, war einfach eine eher ärmere Bevölkerung. Und das ist aber eben genau die Zeit, in der sich auch die ersten Jüdinnen und Juden in Hamburg ansiedeln, die natürlich nicht mit offenen Armen empfangen werden, sondern wo es häufig Initiativen auch gibt, die wieder auszuweisen. Und gerade weil die Neustadt eben so ein bisschen das Stiefkind der Stadtentwicklung war. Bis dahin war das der Stadtteil, in dem jüdisches Leben zumindest geduldet wurde. Also es ist klar, dass man diese Bevölkerung nicht integrieren will. Aber es gab eben nie, wie in anderen europäischen Städten, wirklich ein hartes Ghetto, sage ich mal, mit wirklich Grenzen. Sondern es gab immer diese eher vagen Pläne eines zusammenhängenden Wohngebiets. Und das hat sich eben vor allem dann in der nördlichen Neustadt etabliert.
Was sich dann aber innerhalb des 20. Jahrhunderts total verändert hat, richtig?
Das verändert sich vor allem seit 1860. Das gilt immer so als der Startschuss eigentlich für die Erweiterung der Stadt, weil da wird die Hamburger Torsperre abgeschafft. Es ist die allnächtliche Schließung der Stadttore. Die findet dann nicht mehr statt und dann kann man tatsächlich vor den Toren der Stadt leben und hat ungehindert Zugang zur Innenstadt. Und seit dieser Zeit versucht dann quasi, wer kann aus der Innenstadt mit seinen sehr unguten, auch hygienischen und baulichen Verhältnissen rauszuziehen. Und das tut dann auch der allergrößte Teil der jüdischen Bevölkerung. Aber 1871 leben immer noch 3/4 der Jüdinnen und Juden in Hamburg in der Neustadt. Und das ändert sich erst wirklich in den Jahrzehnten danach und dann natürlich rasant, bis man dann in den 1910er, 1920er Jahren dieses Grindelviertel als neuen Mittelpunkt jüdischen Lebens in Hamburg hat. Und dieser Prozess ist dann eigentlich weitgehend abgeschlossen bis zum Beginn der 1930er Jahre. Und nach 1945 ist das Grindelviertel gerade eben auch der Raum oder die angrenzenden Stadtteile, der Raum, in dem sich jüdisches Gemeindeleben wieder neu gründet. Deswegen ist dieses Grindelviertel und es ist dieses Viertel um die Universität bis heute immer so sehr präsent als das Hamburger Judenviertel. Und diese ja 3 Jahrhunderte jüdischer Geschichte, die vorher stattgefunden haben, vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, sind immer noch so ein bisschen unter dem Radar.
Was ist denn mit den ganzen Zeugnissen jüdischen Lebens in der Neustadt geworden?
Es gab natürlich eine ganze Reihe dieser Bauwerke, gerade im 19. Jahrhundert, wenn öffentliche Synagogenbauten auch erlaubt waren, als diese jüdische Gemeinde auch sehr stark gewachsen ist und natürlich soziale Institutionen geschaffen hat, Schulen, Waisenhäuser, Altenheime. Da hat sich dieses jüdische Leben auch schon sehr stark im Stadtraum ausgedrückt. Aber mit dem Wegzug des Großteils der jüdischen Bevölkerung werden dann teilweise Orte einfach nicht mehr weiter genutzt. Beispielsweise die Synagoge in der Elbstraße, das ist die heutige Neanderstraße. Die wurde 1906 abgerissen, weil sie einfach nicht mehr genutzt wurde. Man hat sie einfach nicht mehr gebraucht. Da hat man das Grundstück verkauft, das Gemeindehaus und die Synagoge abgerissen. Ein unheimlich wichtiger, traditionsreicher Ort eigentlich, weil 1788 gebaut und die erste Synagoge eigentlich, das erste eigenständige Synagogenbau, der in Hamburg entsteht. Aber als er nicht mehr gebraucht wurde, hat man ihn eben aufgegeben. Dann gibt es im Nationalsozialismus 1933, 34 schon sehr große Umbaupläne in der Hamburger Neustadt, dass man diese früheren Gängeviertel, eigentlich diese frühen neuzeitlichen Baustrukturen durchbrechen will und modernisieren will. Und die Nationalsozialisten nutzen dieses Umbauprogramm, um auch eine weitere große Synagoge, die Hauptsynagoge in den Kohlhöfen, abzureißen, die praktisch in unmittelbarer Nachbarschaft des Tempels in der Pohlstraße stand. Also solche Entwicklungen gibt es. Den größten Einfluss hat dann aber tatsächlich der Zweite Weltkrieg und haben die Luftangriffe auf Hamburg 1943, 1944, die praktisch die Bebauung im Großteil der Hamburger Neustadt komplett zerstören und damit auch eigentlich die allermeisten Spuren jüdischer Baukultur. Und was übrig bleibt, ist im Grunde diese Ruine in der Pohlstraße.
Ist denn der Erhalt der Tempelruine in der Pohlstraße nur deshalb so wichtig, weil es ansonsten überhaupt gar keine Zeugnisse des jüdischen Lebens in der Neustadt mehr gibt?
Ich finde schon. Ich finde, es ist ein wichtiger Grund dafür, diesen Ort zu erhalten, weil er wirklich so eine Art Portal oder irgendwie ein Zugangsort sein kann zu dieser Stadtteilgeschichte, die im stadthistorischen Bewusstsein eigentlich wirklich fast keine Rolle spielt. Das liegt natürlich, würde ich sagen, ganz stark daran, dass es diese baulichen Überreste nicht gibt und solche klassischen Instrumente der Erinnerungsbildung, also wie der Denkmalschutz, ne, der solche Gebäude dann unter Schutz stellt und auch markiert und Infoschilder installiert. Sowas kann alles nicht funktionieren, wenn man diese historischen, authentischen Orte nicht hat. Und das führt dazu, dass selbst wenn man weiß, dass die Hamburger Neustadt eigentlich frühes jüdisches Zentrum der Stadtgeschichte war und man kennt vielleicht sogar die Orte und deren Adressen, dann gibt es diese Straßen einfach nicht mehr oder es gibt die Hausnummern nicht mehr und dann es gibt vor Ort überhaupt keine Markierung, wie man sich diesen historischen Ort vorzustellen hat. Das heißt, es gibt heute natürlich Rundgänge durch die jüdische Geschichte der Neustadt, aber Sie müssen bei diesen Rundgängen eigentlich immer eine große Bildmappe mithaben und sagen, stellen Sie sich vor, hier stand früher. Und da ist die Pohlstraße, denke ich, ein ganz wichtiger, sozusagen so ein Fuß in der Tür erinnerungskulturell, dass man daran was ausbreiten kann und sagen kann, dieser Ort ist für sich genommen schon unheimlich wichtig, aber man kann an ihm eigentlich stadtteilhistorisch noch unheimlich viel zeigen.
Was empfinden Sie persönlich, wenn Sie die Ruine betreten und den Zustand betrachten?
Ich muss sagen, ich bin jedes Mal, wenn ich sie betrachte, überrascht von den Ausmaßen, obwohl ich sie nun wirklich gut kenne. Aber wenn man sich historische Fotos anguckt und sieht, der ursprüngliche Bau war mindestens doppelt so groß wie die Ruine, doppelt so hoch wie die Ruine, die dort jetzt steht, dann ist es einfach ein unheimlich imposantes Gebäude gewesen. Und ich finde es schon ehrfurchteinflößend. Als Historiker finde ich es unheimlich spannend, wie mit diesem Ort dann in der Nachkriegszeit umgegangen wurde. Also diese verschiedenen Zeitschichten, die man da erkennen kann, diese verschiedenen Anbauten und Umbauten. Und natürlich, jetzt hat man diese ganz lange Nutzung durch die Autowerkstatt, von der einfach immer noch Schilder erhalten sind. Und das fügt sich ja alles irgendwie zu einem Panorama zusammen. Also für mich ist es auch eben nicht nur ein Zeugnis dieser jüdischen Geschichte, sondern es ist auch ein Zeugnis des Umgangs mit den Spuren dieser Geschichte in den Jahrzehnten danach. Und man muss ja sagen, bis vor wirklich wenigen Jahren ist dieser Ort dann in Anführungszeichen wiederentdeckt wurde. Das schwingt für mich auch schon ganz stark mit. Manchmal mehr als der eigentliche historische Ort, den ich, wie gesagt, auch beeindruckend finde.
Welche Erwartung haben Sie eigentlich an die Politik im Umgang mit dieser Ruine?
Also ich persönlich habe erstmal sehr lange die Erwartung gehegt, dass dieser Ort überhaupt wirklich ernst genommen wird. Also dass es nicht nur so ein punktuelles Interesse dafür gibt, sondern dass einmal wirklich erkannt wird, was da drin steckt und dass dann die Schritte ergriffen werden, die nötig sind und angemessen sind, um sich dem zu widmen. Und diese Hoffnung, muss ich sagen, ist in den letzten Jahren in vielen Teilen erfüllt worden. Also ich bin sehr froh darüber, dass dieser Grundstücksteil heute im Eigentum der Stadt ist. Das ist ja auch ein Bekenntnis dazu, dass man sich darum wirklich kümmern will. Und aktuell laufen ja vor Ort die Erkundungs- und Erforschungsarbeiten. Und natürlich kann man immer sagen, es wäre schöner, wenn das schneller funktioniert. Das ist von außen, glaube ich, manchmal einfach gesagt. Aber mein Eindruck ist schon, dass es da einen Nachdruck gibt und dass das vorangetrieben wird. Und darüber bin ich sehr froh.
Vielen Dank, Hendrik Althoff. Ich sprach mit dem Historiker über die Bedeutung der jüdischen Tempelruine für Hamburg und das Programm des Hamburger Architektursommers. Wenn Sie Herrn Althoff bei der Eröffnung der Ausstellung sehen wollen, dann kommen Sie an diesem Montag um 18.30 Uhr zur feierlichen Eröffnung in den Hinterhof der Pohlstraße 11 bis 14. Weitere Infos finden Sie auf architektursommer.de und hamburg-tempel-pohlstraße.de. Gestatten Sie mir noch eine letzte Frage, Herr Althoff. Wünschen Sie sich hier noch ein Lied mit einem jüdischen Bezug, das wir für Sie spielen dürfen?
Dann würde ich mir ein Lied von Stellas Morgenstern wünschen. Das ist ein tolles Duo, was auch am 7. Juni im Rahmen des Architektursommers in der Tempelruine auftritt. Und ich wünsche mir von Stellas Morgenstern »Leise zieht durch mein Gemüt«.
Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute, klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite, kling hinaus bis an das Haus, wo die Veilchen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag ich, lass sie grüßen.
Sie hörten das Hamburger Duo Stellas Morgenstern mit dem Titel »Leise zieht durch mein Gemüt« von Heinrich Heine. Das Konzert des Duos findet am 6. Juni um 16 Uhr in der Tempelruine an der Pohlstraße statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
Mit einem Gesetzentwurf setzt sich die hessische Landesregierung dafür ein, dass die Leugnung des Existenzrechts Israels strafbar wird. Der Gesetzentwurf soll am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, in den Bundesrat eingebracht werden, sagte Ministerpräsident Boris Rhein. Wer das Existenzrecht Israels leugne oder gar zur Beseitigung Israels aufrufe und damit antisemitische Gewalt befördere, der solle künftig strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, so Rhein. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, begrüßten den Vorstoß aus Hessen. In der Vergangenheit wäre im Umfeld von Demonstrationen immer wieder der Slogan »Tod Israel« zu hören gewesen, so Klein. Gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte seien solche Aufrufe in unserem Land unerträglich. Nach mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen im Großraum London hat die britische Polizei zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Damit erhöhte sich die Zahl der Festnahmen auf 25. Die Polizei vermutet, dass die Täter aus dem Ausland bezahlt werden und prüft mögliche Verbindungen zu Helfern, die mutmaßlich vom Iran beauftragt wurden. Der Vizechef der Londoner Polizei, Matt Jukes, sagte der BBC, das sei Teil eines hybriden Krieges, der von Stellvertretern geführt werde. In den vergangenen Wochen gab es insgesamt 6 Vorfälle, darunter ein Angriff auf einen jüdischen Rettungsdienst. Der britische Oberrabbiner Ephraim Mervis sprach von einer anhaltenden Kampagne der Einschüchterung gegen Jüdinnen und Juden in Großbritannien. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht das Vertrauen von Jüdinnen und Juden in Medien als teilweise beschädigt. Das zeigten viele frustrierte Zuschriften und Beschwerden an den Dachverband, heißt es im aktuellen Tätigkeitsbericht des Zentralrats. Ein Grund sei eine jahrzehntelange Dominanz von jüdischen Stereotypen in den Medien. Auch die anhaltende Gleichsetzung von jüdisch und israelisch trage dazu bei, so der Zentralrat. Was den Gazakrieg angehe, schienen Redaktionen nicht immer die nötige historische und politische Kenntnis zu haben, um ausgewogen und faktenbasiert zu berichten. Dies trägt dem Zentralrat zufolge dazu bei, dass antisemitische Vorfälle in Deutschland zunehmen. Um diese Erfahrungen deutlich zu machen, sei die Arbeit von jüdischen Rundfunk- und Medienräten unverzichtbar. Mit einer Gedenkfeier hat der Hamburger Verein Kinder vom Bullenhuser Damm an die Ermordung von 20 jüdischen Kindern vor 81 Jahren erinnert. Die Gedenkfeier wurde von Mädchen und Jungen aus 3 Hamburger Schulen gestaltet. Die Andacht fand im Rahmen der Woche des Gedenkens mitten unter uns statt. Die Schule am Bullenhuser Damm war im Zweiten Weltkrieg eine Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme. In der Nacht zum 21. April 1945 wurden die 20 Kinder von SS-Männern im Keller des Gebäudes ermordet. Zuvor waren sie zu pseudomedizinischen Versuchen im KZ Neuengamme missbraucht worden. Soweit die Meldungen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die Sendung Shabbat Shalom. Mein Name ist Miron Tenenberg und jetzt hören Sie Rabbiner Igor Itkin aus Berlin.
Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, heißt es in unserem Wochenabschnitt. Rabbi Akiva, einer der wichtigsten Gelehrten des 2. Jahrhunderts, betrachtete diesen Vers als einen der wichtigsten Grundsätze der Torah, als die goldene Regel, die die Grundlage der menschlichen Moral und Zivilisation bildet. Das einzige Problem ist es wirklich möglich, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben? In einigen Fällen lautet die Antwort ja. In vielen Fällen scheint es jedoch unmöglich zu sein, andere wie sich selbst zu lieben, besonders wenn sie nicht liebenswert sind. Wir begegnen Menschen, die bösartig, grausam oder rachsüchtig sind. Wir kennen Menschen, die manipulativ, egozentrisch, unehrlich und beleidigend sind. Wir sehen Menschen, die aggressiv handeln, die Familien und Gemeinschaften schädigen. Kann man wirklich von uns erwarten, solche Menschen zu lieben? Maimonides zufolge spricht die Tora nicht von dem Gefühl der Liebe gegenüber anderen. Vielmehr lehrt sie uns, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollen. Wir sollen gut über andere sprechen und uns um ihr Eigentum kümmern. So wie wir wollen, dass andere gut über uns sprechen und unser Eigentum respektieren, sollten wir diese Eigenschaften auch gegenüber Menschen zeigen, die wir nicht mögen. Im Talmud lehrt der weise Hillel, was dir selbst verhasst ist, das tue auch anderen nicht an. Hillel legte den Schwerpunkt nicht auf das Gefühl der Liebe, sondern auf die praktische Umsetzung angemessenen Verhaltens gegenüber anderen. Selbst wenn wir keine positiven Gefühle für bestimmte Menschen hegen, sollten wir uns ihnen gegenüber nicht so verhalten, wie wir nicht möchten, dass sie sich uns gegenüber verhalten. Es ist eine Forderung, uns anständig zu verhalten und uns nach hohen moralischen Maßstäben zu richten. Wir sollten unsere eigenen ethischen Maßstäbe nicht herabsetzen, selbst gegenüber Menschen, die wir nicht mögen. Eine andere mögliche Lesart präsentierte der italienische Rabbiner Isaac Reggio. Er übersetzte den Vers wie folgt: Du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Das heißt, du musst daran denken, dass alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, alle ein Recht auf Respekt und Würde haben, alle eine gemeinsame Menschlichkeit teilen. Wenn du erkennst, dass der andere tatsächlich wie du selbst ist, wirst du besser in der Lage sein, Mitgefühl zu empfinden und Respekt zu zeigen. Reggios universalistisches Verständnis der goldenen Regel lehrt, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Rasse, Religion oder Nationalität, das Recht haben, wie wir selbst behandelt zu werden. Auch sie wurden von Gott geschaffen. Auch sie besitzen die menschlichen Eigenschaften, mit denen wir ausgestattet sind. Wenn wir sie als genau wie uns betrachten können, entwickeln wir eher ein Gefühl der Verbundenheit und Verantwortung gegenüber der gesamten Menschheit. Es muss jedoch angemerkt werden, dass das Gebot, unseren Nächsten zu lieben, nicht bedeutet, Ungerechtigkeiten zu erlauben. In demselben Abschnitt der Tora, der uns auffordert, andere zu lieben, werden wir auch dazu aufgefordert, diejenigen zu kritisieren, die sich falsch verhalten. Uns ist geboten, nicht tatenlos zuzusehen, wenn eine unschuldige Person in Schwierigkeiten ist. Wir müssen akzeptieren, dass manche Menschen ihr Recht auf unsere Liebe und unser Mitgefühl verwirken, wenn sie sich verwerflich und gefährlich für andere verhalten. Das Gebot, andere wie uns selbst zu lieben, impliziert auch, dass wir uns selbst lieben müssen. Das bedeutet, dass wir ein aufrichtiges und ehrenhaftes Leben führen müssen. Wenn wir in den Spiegel schauen, sollten wir jemanden sehen, den wir respektieren. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der goldenen Regel. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Moschees von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Rofe Elyon. Übersetzt lautet der Text: Höchster Heiler, heile uns und wir werden geheilt sein. Es singt Kantor Aziz Schwarz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.